Sie hören die Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Ein Thema, das viele Frauen beschäftigt, selbst wenn sie eventuell gar nicht spürbar davon betroffen sind, das sind die Wechseljahre. Und schon der Name verrät ja, hier findet Veränderung statt, ein Wechsel. Und das nicht nur im Körper, sondern ganz oft auch auf ganzer Linie. Ob wir das jetzt als Geschenk oder als Bürde empfinden, das hängt von jeder Frau und nebenbei bemerkt auch vom Mann ab, denn auch Männer kennen die typischen Symptome. Zu Gast ist heute Dr. Ulrike Güdel. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und auch für Naturheilverfahren. Willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Strauß. Ich freue mich über die Einladung.
Wir haben hier in dieser Sendung schon mal über die Wechseljahre gesprochen und da schon festgestellt, es handelt sich hier nicht um eine Krankheit. Trotzdem werden die Wechseljahre manchmal als solche behandelt. Vielleicht erstmal, bevor wir da tiefer reingehen, nochmal ganz kompakt zusammengefasst. Was passiert genau in dieser Lebensphase?
In der Lebensphase der Wechseljahre, die sich zusammensetzen aus Prämenopause, Menopause und Postmenopause, das sind eigentlich nur die Abschnitte, wann es beginnt, wann man mittendrin ist und was dann in der Zeit danach passiert, geht es vor allem mal um einen hormonellen Neubeginn. Es ist also eine Veränderung vom bisherigen Hormonorchester hin zu einem neuen Zustand. Es ist grob umrissen so, dass als erstes das Progesteron, das ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte, nach und nach weniger wird, gefolgt dann vom Wenigerwerden vom Östradiol. Und ganz Ende geht es darum, dass der Körper dann lernt, ein neues Gleichgewicht zu errichten mit dem Schwerpunkt auf dem Östriol. Das ist also eine andere Art des Östrogens.
Auf dem Weg des Lernens unseres Körpers, da treten so einige Symptome auf. Also der Klassiker, der glaube ich jedem bekannt ist, sind die Hitzewallungen. Womit haben wir es noch zu tun?
Also neben den Hitzewellen ist es teilweise Haarausfall, Harninkontinenz, Dauerblutungen oder andere Blutungsstörungen, dann natürlich Angst und Stress, Schlafstörungen, Stimmungstiefs und eine Veränderung des gesamten Stoffwechsels.
Also zum Beispiel auch, um das mal beim Namen zu nennen, ich nehme zu.
Ja, genau, diese Gewichtszunahme, die ist bei manchen Frauen sehr gefürchtet und da kann ich dagegen halten. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, nimm 10 Pfund mehr mit auf deinem Weg durch die Wechseljahre, du wirst sie brauchen. Und ich verstehe das so, dass dieses Gewicht auch teilweise ein Schutzfaktor ist gegen allzu viel Stress von außen. Es ist aber andererseits spannenderweise auch von der Hormonseite so, Frauen, die ein bisschen mehr Fettgewebe haben, die können in diesem Fettgewebe tatsächlich Östrogene speichern, was dann wiederum dazu führt, dass sie von diesen gefürchteten Beschwerden einfach deutlich weniger zu befürchten haben.
Okay, das entlastet an dieser Stelle. Alle diese Symptome sind erstmal per se keine Krankheit, aber sie können, und da benutze ich mal das Wort Störung, uns eben ja deutlich auch im Alltag stören. Wann werden denn Symptome trotzdem vielleicht behandlungsbedürftig? Wann greife ich ein?
Also, es ist grundsätzlich mal so, dass ungefähr ein Drittel aller Frauen völlig ohne irgendwelche Symptome durch die Wechseljahre durchmarschieren. Die merken ausschließlich, ich habe keine Regelblutung mehr und damit hat es sich dann auch schon. Ein weiteres Drittel an Frauen, die haben leichtere Beschwerden, die sie sehr gut entweder alleine managen können oder mit Hilfe von naturheilkundlichen Maßnahmen. Und nur ein Drittel der Frauen haben Beschwerden, die sie so sehr belästigen und stören, dass da ärztliches Tun gefordert ist. Was kann man tatsächlich tun, wenn es schlimm wird und was vor allem ist schlimm? Also schlimm ist es immer dann, wenn der Alltag erheblich belastet wird. Sprich, eine Frau ist in einer Konferenz, ihr bricht der Schweiß aus, alle Kollegen schauen völlig indigniert und sie steht da und fühlt sich beschämt und fühlt sich einfach wie eine Maus durchs Wasser gezogen und dann ist ihr nicht mehr wohl. Oder aber Sie hat so schlimme Schlafstörungen, dass sie unter Tagesmüdigkeit leidet, dass sie sich nicht mehr gut konzentrieren kann und folgedessen auch in ihrem Alltag nicht gut funktionieren kann. Oder aber ihre Stimmung ist so derartig unterirdisch, dass sie schon morgens überhaupt keine Lust mehr hat, aufzustehen. Auch das sind behandlungsbedürftige Zustände.
Also es sind nicht immer Medikamente nötig, aber man kann auch nicht pauschal sagen und sollte man auch nicht, ja, lass mal sein, das geht vorbei. Ne? Was immer wieder öfter auch benannt wird, ist die Hormonersatztherapie. Wird kontrovers diskutiert. Was ist Ihre Meinung dazu?
Also ich bin ganz grundsätzlich kein großer Fan der Hormonersatztherapie, weil sie halt tatsächlich mit doch einigen Risiken behaftet ist. Als da wäre vermehrte Thrombosen, vermehrte Schlaganfälle, auch das Risiko von Herzinfarkten, auch das Risiko von vermehrten Tumorerkrankungen, natürlich abhängig von der Dauer dieser Hormonersatztherapie. Je länger man sie nimmt, umso größer ist das Risiko, ist auch ganz klar, jedwedes Medikament muss über unsere Leber verstoffwechselt werden. Die große Ausnahme sind die sehr, sehr schlanken Frauen, die eben fast kein Fettgewebe haben, in dem sie Östrogen speichern können. Da ist zu erwägen, Hormonersatztherapie zu geben. Und auch da gilt's zu differenzieren. Es gibt ja zum einen die Hormonersatztherapie zum Schlucken und dann gibt es aber die Möglichkeit mit natürlichen Hormonen nicht zum Schlucken, sondern über die Haut dem Körper Gutes zu tun. Und da wiederum bin ich ein großer Fan. Also ich bin ein großer Fan von natürlichem Progesteron, aber auch von natürlichem Östrogen zum Einreiben oder eben in Form von Scheidenzäpfchen.
Okay, also das sind dann Cremes oder was gibt's da noch?
Ja, da gibt's also Cremes verschiedener Art. Es gibt zum einen ein Progestogel, das ist ein Gel zum Auftragen auf die Haut. Und dann gibt es auch noch Östrogencremes, die man direkt auf die Scheidenschleimhaut auftragen kann, weil es eben darum geht, das Östrogen hilft, den Schleimhäuten besser durchblutet zu werden, sodass dann eben auch in den Wechseljahren und nach den Wechseljahren der Sex immer noch Spaß macht.
Wenn wir mal einen Schritt weiter gucken, so es sein soll, sind die Wechseljahre auch, der Wechsel ja irgendwann abgeschlossen. Welche Bedeutung hat das denn langfristig, also für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit?
Es ist grundsätzlich so, die Wechseljahre im Schnitt gehen ein Jahr oder anderthalb, in manchen Fällen auch zwei. Also da gibt es so eine gaußsche Normalverteilung. Der positive Effekt der Wechseljahre ist zum einen, es gibt hinterher keine Regelblutung mehr, was vor allem für die Frauen, die ohnehin immer knapp an der Grenze zu Blutarmut durch ihr Leben gegangen sind, von großem Vorteil ist. Wir können des Weiteren dann sämtliche Urlaube planen, ohne dass uns eine Blutung dazwischen kommt. Gleiches gilt für den Sex. Wir können nicht mehr ungewollt schwanger werden, also auch das ist tatsächlich für viele Frauen eine Entlastung, vor allem solche, die schon vom Hingucken schwanger werden. Des Weiteren geht es darum, dass nach den Wechseljahren so quasi ein Neustart beginnt, wo wir sagen können, so jetzt ist Zeit der Ernte. Wir haben in den ersten 49 bis 50 Lebensjahren quasi mehr im Außen gelebt, haben uns erstmal selber entwickelt, haben dann einen Beruf gelernt, Kinder erzogen, eventuell auch die eigenen Eltern oder andere Menschen noch gepflegt. Und jetzt ist die Zeit nach den Wechseljahren, deswegen auch der Wechsel quasi von außen nach innen, aber auch der Wechsel, jetzt darf ich mich um mich selber kümmern, jetzt darf ich quasi die Ernte des Lebens einfahren.
Was würden Sie sagen, sind die Wechseljahre also eine biologische, aber auch eine kulturelle Angelegenheit? Also es gibt zum Beispiel andere Kulturen wie in Japan, da haben die Frauen offenbar kaum Beschwerden während der Menopause. Wie kommt denn sowas?
Es ist natürlich auch was mit dem ganzen gesellschaftlichen Leitbild was zu tun hat. Bei uns in den westlichen Gesellschaften ist es so, jung und knackig und sexy und schlank, das wird uns von der Werbung ständig suggeriert. In den östlichen Gesellschaften ist es ganz anders. Da gilt ein älterer Mensch als weise, ist sehr geachtet und gerade die Frauen steigen in der Hierarchie, je älter sie werden, immer mehr an. Also sie sind dann wirklich die weisen Frauen und damit geht natürlich einher auch eine große gesellschaftliche Akzeptanz. Die Wechseljahre sind dort nicht gefürchtet, sondern ganz im Gegenteil, wenn man es schafft, so alt zu werden, erklimmt man den Zenit des Akzeptiertwerdens, des Bewundertwerdens. Man ist sozusagen dann wirklich die Königin in dieser Gesellschaft. Ist bei uns völlig anders. Also mit den Wechseljahren, das ist das, was viele Frauen fürchten, dass sie überhaupt nicht mehr attraktiv sind, dass keiner sie mehr sieht, dass niemand ihnen mehr hinterher pfeift, sodass sie quasi sich selber fühlen wie graue Mäuse und in der Versenkung verschwinden. Die hormonelle Seite ist eben nur das eine.
Kommen wir nochmal zu den Befürchtungen, weil eine Sache, die ab und zu auch einhergeht mit den Wechseljahren, sind so Krankheiten wie Fibromyalgie oder auch die Polymyalgie. Also das sind so chronifizierte Phänomene. Wie oft kommt es vor und hat das tatsächlich was mit den Wechseljahren zu tun?
Ich denke nicht, dass es direkt mit den Wechseljahren zu tun hat, sondern gerade eine Fibromyalgie oder eine Polymyalgie hat sehr häufig zu tun mit einer vorangegangenen großen Stressbelastung, die dazu führt, dass die Muskulatur sich verkrampft und irgendwann gar nicht mehr richtig entspannen kann. Es ist bis zum heutigen Tage kein medizinisches Korrelat gefunden worden für dieses chronische Krankheitsbild. Was aber aus der Naturheilkunde sehr häufig helfen kann, ist eine hohe Dosis an Magnesium, weil das hilft, die Muskulatur zu entspannen. Natürlich auch eine sehr, sehr hohe Dosis an Vitamin D und ein sehr einfaches Werkzeug, was gar nichts kostet, die Atmung. Das heißt, eine tiefe Ausatmung und dementsprechend gefolgt auch eine tiefe Einatmung kann sehr gut helfen, durch den Schmerz hindurch zu atmen. Und noch eine Bemerkung dazu, alle Schmerzzustände, die auftauchen können im Laufe eines Lebens, können auch zu tun haben mit vergessenem Trauma, was sich im Schmerzgedächtnis des Gehirns eingräbt und dann quasi ohne äußeren Anlass immer wieder Schmerzsymptome produzieren kann.
Ein abschließender Satz noch zu den Männern. Ich habe es ja eingangs gesagt, dass auch Männer die klassischen Symptome der Wechseljahre kennen. Erleben die das denn aus denselben Gründen?
Ich denke, bei den Männern ist es ein bisschen anders. Bei den Männern nimmt ab dem 30. Lebensjahr langsam und sachte der Testosteronspiegel ab. Das geht nicht so abrupt wie bei den Frauen und deswegen ist es eher schleichend und unbemerkt. Aber bei Männern kommt sehr häufig der große Einschnitt dann, wenn entweder ihre Potenz nicht mehr funktioniert oder aber wenn ihnen die berufliche Tätigkeit wegbricht, also spätestens mit Eintritt ins Rentenalter. Denn Männer sind in unserer Gesellschaft einfach darauf konditioniert, zum einen mal sexuell potent zu sein und andererseits auch beruflich ihren Mann zu stehen. Also man kann damit rechnen, dass die männlichen Wechseljahre eher so ab 60 Jahren anzusiedeln sind.
Über die Wechseljahre und wie wir damit umgehen, haben wir gesprochen mit Dr. Ulrike Güdel. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Strauß.